immer den großen Run, dass die halbe Gemeinde rausstürmen, weil die halbe Gemeinde Kinder sind. Inzwischen sind die scheinbar alle in Urlaub. Zur Zeit, wenn ich abends meinen Garten gieße oder gegossen habe, wenn es dann kühl wird und dunkel wird, vielleicht auch schon der Rasensprenger gelaufen ist und ich dann nochmal durch den Garten gehe, dann entdecke ich so manches, was mir nicht so gefällt. Ich entdecke so dicke, fette Nacktschnecken zwischen meinen Salatpflanzen. Oder ich entdecke plötzlich, ich habe so Löcher in den Rosenblättern. Wenn ich dann die Blätter umdrehe und von allen Seiten gucke, dann finde ich so kleine, runde Raupen, die meine Rosenblätter fressen. Wenn ich aber eigentlich meinen Salat nicht pflanze, um die Nacktschnecken zu füttern, und wenn ich meine Rosen nicht ziehe, um die Raupen groß zu kriegen, dann muss ich mir was überlegen. Dann muss ich das wegschaffen aus meinem Garten, was das Wachstum verhindert. Und es ist auch im geistlichen Leben so, das, was ungebeten schon da ist in meinem Leben, das, was ich nicht reingeholt habe, sondern was ich plötzlich vorfinde, das ist oft gar nicht das Angenehme, nicht das Erwünschte. Paulus nennt das, was ich in meinem Leben vorfinde, die Werke des Fleisches. Und dagegen das, was ich eigentlich haben möchte, warum ich mich um diesen Garten bemühe, diese Salatpflanzen, die Rosen, die da rauskommen sollen, das ist vielleicht das, was Paulus mit den Früchten des Geistes meint. Ich lese euch mal einen Text vor aus dem Galaterbrief, wer aufschlagen möchte, weil er die Bibel dabei hat, das ist Galater 5, Verse 16 bis 25. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Die sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all die ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Die Werke des Fleisches, um nochmal zurückzukommen auf das Bild von meinem Garten, das sind die Raupen und Schnecken. Die will ich nicht haben, weder in meinem geistlichen Leben, im übertragenen Sinne, noch in meinem Garten. Ich möchte beispielhaft drei von diesen Werken des Fleisches herausnehmen und die mal genauer angucken. Als erstes nehme ich Unzucht und Unreinheit. Und denk dir vielleicht, na, das ist doch nicht unser Problem. Als Christen wissen wir doch, dass wir die einschlägigen Magazine nicht anschauen und um bestimmte Uhrzeiten den Fernseher nicht anmachen. Wir sind gewohnt, Unzucht und Unreinheit zu verstehen als ein bestimmtes sexuelles Verhalten. Und das ist es auch in unserem Sprachgebrauch. Aber dahinter steht eine Haltung. Und diese Haltung, die da dahinter steht, die ist keineswegs auf das sexuelle Verhalten beschränkt, sondern die finden wir in unterschiedlicher Form in unserem Leben. Hinter dieser Unzucht oder Unreinheit steht eine Haltung, die den anderen zum Gegenstand macht, der meine Bedürfnisse erfüllen soll. Und das geschieht eben nicht nur in der Sexualität, sondern das geschieht allgemein in Beziehungen. Wenn ich Beziehungen und Freundschaften so lebe, dass ich den anderen brauche, um mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zu stillen, zum Beispiel, dann mache ich den anderen zum Objekt, der meine Bedürfnisse erfüllen soll. Ich brauche den anderen, damit ich nicht alleine bin. Oder mein Interesse an dem anderen, das ist die Unterhaltung, die er mir bietet. Aber ein Interesse an ihm als Person habe ich eigentlich nicht. Es interessiert mich nicht so besonders, wie es ihm geht, was er denkt, wie er fühlt. Ich brauche ihn, damit es mir nicht langweilig ist, wenn ich einen freien Abend habe. Das ist eine Haltung, in der meine Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Und wenn der andere Nein sagt, heute Abend kann ich nicht, dann finde ich, das gilt nicht. Wenn du mich nicht besuchst, dann bin ich verletzt, weil ich brauche dich. Und zwischen uns geht es in erster Linie um mich und um meine Bedürfnisse. Du bist dazu da, dass ich mich gut fühle. Und wenn ich jetzt enttäuscht bin, weil du mich heute Abend nicht besuchen kannst, wenn ich frustriert bin, dann musst du jetzt dafür sorgen, dass mir wieder besser geht, weil du hast schließlich Nein gesagt. Dann musst du irgendwie wieder um gut Wetter bitten oder mich trösten oder sonst was. Wenn Menschen einen Anspruch erheben auf den anderen, wenn Menschen meinen, sie hätten ein Recht auf die Aufmerksamkeit des anderen, auf seine Zuwendung, auf seine Zeit, auf seinen Einsatz, wenn Menschen meinen, sie hätten einen Anspruch auf den anderen, dann ist es, dann steht da dahinter diese Grundhaltung der Unzucht. Ich benütze dich für meine Bedürfnisse. Es gibt noch eine zweite Grundhaltung, die hinter dieser Unzucht und Unreinheit steht. Und das ist das, wenn man das Gefühl um des Gefühls willen sucht. Unsere Gefühle sind gedacht als Kommentar zu einem Geschehen, zu etwas, was wir erleben. Unsere Gefühle kommentieren das. Die sagen, das ist jetzt schön, das tut mir gut oder das ist schwierig oder problematisch. Unsere Gefühle kommentieren das Erleben. Aber dort, wo mir das Gefühl wichtiger wird als die Wirklichkeit, da ist was falsch geworden. Wenn ich das Gefühl um des Gefühls willen suche, wenn das Gefühl das Eigentliche wird und nicht mehr der Kommentar zu dem Eigentlichen ist. Neulich habe ich denke, es war in irgendeiner Zeitschrift im Arztwartezimmer einen Satz gelesen, dass jemand gesagt hat, ich war schon so lange nicht mehr verliebt, mir fehlt das prickelnde Gefühl. Mir fehlt das Gefühl. Da habe ich gedacht, und der Mensch? Das ist diese Haltung, das Gefühl um des Gefühls willen. Da geht es nicht mehr um die Realität unseres Lebens und die Realität des Erlebens, sondern da geht es darum, dass wir etwas Bestimmtes fühlen wollen. Wir Christen suchen vielleicht nicht die Verliebtheit um des prickelnden Gefühls willen, aber wir versuchen vielleicht in der Anbetung dieses prickelnde Gefühl zu kriegen, weil das baut mich auf, wenn es in der Anbetung so intensiv wird, wenn ich mich so eine Gänsehaut fühle. Ich weiß nicht mehr, um was es in der Predigt ging, aber mein Herz hat richtig geklopft, also war die Predigt gut. Dann wird das Gefühl zum Maßstab der Beurteilung der Realität. Oder neulich hat jemand gesagt, ich würde so gern beim Gebet mal wieder umfallen. Das ist so aufbauend. Da ist das, was ein Kommentar sein kann zu einem Geschehen zwischen Mensch und Gott, ist plötzlich zur Hauptsache geworden. Es geht nicht mehr darum, dass ich mich im Gebet für Gott öffne, sondern es geht darum, was mit mir geschieht, mit meinen Gefühlen. Ich will was fühlen. Das Gefühl, das die Anbetung oder die Predigt oder das Gebet mir vermittelt, ist plötzlich wichtiger geworden als die Begegnung mit Gott selbst. Denn Gott begegnen kann ich nur, wenn ich wegschaue von mir und auch wegschaue von dem, was ich fühle. Gott begegnen kann ich nur, wenn ich mich vergesse, einschließlich meiner Gefühle. Und dann gibt es umgekehrt Leute, die sagen, ich fühle Gott nicht mehr, warum hat er mich verlassen, das ist unfair. Das ist die Kehrseite dieser Grundhaltung, das Gefühl um des Gefühls willen. Gottes Gegenwart kann nur da sein, wenn ich sie fühle. Dass Gott versprochen hat, mir nahe zu sein, wenn ich es nicht fühle, kann es ja nicht stimmen. Das Gefühl wird zum Maßstab für die Wahrheit. Und es ist nicht mehr das Wort Gottes, der sagt, ich bin bei euch alle Tage. Meine Gefühle kommentieren unter Umständen die Gegenwart Gottes. Da ist auch gar nichts dagegen zu sagen, dass ich, wenn ich vor Gott stehe und auf ihn schaue, dass ich in meinen Gefühlen berührt werde, geheilt werde, getröstet werde, aufgebaut werde, ermutigt werde oder was auch immer. Aber wenn ich nichts fühle, dann ist Gott trotzdem da, weil er es zugesagt hat, dass in dem Moment, wo ich zu ihm schaue, dass er da ist. Er ist sogar da, wenn ich nicht auf ihn schaue. Er ist einfach da, weil er es versprochen hat. Das sind zwei Grundhaltungen, die will ich in meinem Garten nicht haben. Diese Grundhaltung, einen anderen zu benutzen, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, und diese Grundhaltung, das Gefühl um des Gefühls willen zu suchen. Diese Grundhaltungen machen geistliches Leben in mir kaputt. Schauen wir uns ein weiteres Werk des Fleisches an. Ich nehme wieder eins, wo ihr denkt, damit haben wir doch gar nichts zu tun, nämlich die Zauberei. Keiner von euch, gehe ich mal davon aus, liest das Horoskop und glaubt's. Keiner von euch pendelt über irgendwelchen Fragen, die er hat. Schauen wir uns wieder an, was steht für eine Haltung dahinter, hinter der Zauberei. Zauberei ist der Versuch, Macht auszuüben mit geistlichen Mitteln. Und es gibt tatsächlich Christen, die versuchen, mit geistlichen Mitteln Macht auszuüben. Manche Menschen, da spüre ich im Gebet eine Haltung, die meint, Gott muss doch tun, worum ich ihn bitte. Und mit der richtigen Gebetstechnik wird es doch zu schaffen sein, dass Gott meine Bitte erfüllt. Ich muss nur genug beten oder nur laut genug beten oder nur innig genug beten oder nur lang genug oder was auch immer. Und das ist letztlich der Versuch, mit irgendwelchen Techniken Macht auszuüben über Gott und ihm den Arm umzudrehen, sodass er dann das tut, was ich will von ihm. Ich bete, dass mein Wille geschieht. Das ist die Grundhaltung der Zauberei. Wenn ich Macht ausübe mit geistlichen Mitteln, wenn ich es versuche. Und wenn Gott mich dann nicht erhört, wenn er mir nicht das gibt, was ich wollte, dann bin ich sauer auf ihn. Dann lehne ich mich auf, weil ich der Meinung bin, er schuldet mir eine Gebetserhörung. Es ist mein Recht. Und er gibt mir mein Recht nicht. Schauen wir uns noch ein Werk des Fleisches an, nämlich Eifersucht und Neid. Das ist jetzt nicht so schwierig, sich vorzustellen, was das ist. Eifersucht ist, wenn ich das haben will, was ein anderer hat, und wenn ich ihm nicht gönne, dass es ihm gut geht. Wenn ich denke, ich habe ein Recht darauf, dass es mir gut geht, und Gott darf doch dem anderen nicht das geben, was er mir verweigert. Es darf doch nicht dem anderen gut gehen, wenn es mir schlecht geht. Es darf doch nicht der andere glücklich sein in seinem Leben, wenn ich Probleme habe. Und dann wäre es mir lieber, der andere hätte sein Glück auch nicht. Wenn es ich schon nicht haben kann, dann der andere auch nicht. Weil das wäre fairer. Wenigstens soll es uns beiden schlecht gehen. Ich denke, keiner von uns denkt diese Gedanken laut. Aber so in Winkeln unseres Herzens, die wir uns am liebsten nicht anschauen, da läuft es ab. Tatsächlich. Und manche meinen, wenn ich auf den anderen neidisch bin, dann muss der vorsichtig mit mir umgehen. Dann muss er wieder gut machen, dass es ihm besser geht als mir. Schließlich geht es ihm ja besser. Dann muss er meine Launen ertragen. Dann muss er mich trösten. So haben manche Neid und Eifersucht auf das Glück eines anderen, vielleicht auch auf seine Beziehungen. Andere sind neidisch auf den Erfolg oder die Position eines anderen. Das ist etwas, was ich nicht zugebe. Also wenn ich jetzt neidisch bin auf das Glück eines anderen, das gebe ich vielleicht mal noch zu. Aber wenn ich neidisch bin auf den Erfolg eines anderen oder auf die Position eines anderen, das gebe ich gar nicht zu. Das will ich nicht wahrhaben. Aber ich habe dann so eine innere Haltung, wo ich jedes Haar in der Suppe suche, das ich nur irgendwie finden kann. Und ich finde 1000 Gründe, warum das, was der andere macht, doch nicht so toll ist, wie es nach außen aussieht. Und dann rede ich schlecht über den anderen, dann kritisiere ich kleinlich, was er tut, finde seinen Erfolg gar nicht so toll, meine, alle anderen sind doch verblendet, dass sie das nicht sehen. Und dahinter steht, ich gönn's dem anderen nicht, dass er Erfolg hat. Ich neide es ihm. Alle diese Haltungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind nicht kleinere Schönheitsfehler meines Charakters. Das sind nicht verständliche menschliche Schwächen, sondern der Paulus sagt, das ist Sünde. Das sind die Werke des Fleisches. Und in Vers 21 sagt das ganz ernst, der sagt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Diese Sünden, die kann ich mir nicht als Haustiere in meinem Garten halten. Also diese Schnecken und Raupen kann ich mir nicht als Haustiere in meinem Garten halten. Über die kann ich nicht mit einem Lächeln und einem Achselzucken hinweggehen und sagen, na, so bin ich halt, musst mich halt so nehmen, wie ich bin. Wenn ich diese Haltungen und diese Sünden in meinem Herzen dulde, dann fressen die das neue Leben in mir kaputt und verhindern mein geistliches Wachstum. So wie diese Schnecken und Raupen. Wenn ich die dulde in meinem Garten, die fressen mir mein Salat radikal weg. Kann ich nicht sagen, naja, sind halt Schnecken, können halt nicht anders. Dumm, dass du jetzt da bist. Ich meine, es wäre ganz nett, wenn du gehen würdest, Schnecke. Wenn ich andere gebrauche, um meine Bedürfnisse zu stillen, wenn ich Gefühle suche, statt der Realität Gottes dahinter, wenn ich meine, ein Recht drauf zu haben, dass Gott meinen Willen erfüllt, wenn ich neidisch und eifersüchtig auf andere bin, dann mache ich das geistliche Leben, das Gott in mir schon hat wachsen lassen, kaputt. Was mache ich denn dann mit diesen Sünden? Wie kann ich mich vor ihnen schützen? Ich weiß nicht, was macht ihr in eurem Garten mit diesen Nacktschnecken? Habt ihr mal probiert, einen Zaun zu ziehen? Hält er die ab? Also, Schneckenkorn hält die ab? Was macht ein Schneckenkorn? Es bringt die um. Was mache ich mit diesen Nacktschnecken? Ich nehme meine Gartenschere und schneide sie durch. Manche schmeißen sie zum Nachbarn rüber. Aber ehrlich gesagt, wenn du die vor deiner Gartentür aussetzt, die sind spätestens übermorgen wieder da. Also du hast wirklich nur eine einzige Chance mit diesen Viechern, du musst sie umbringen. Wie auch immer. Beseitigen. Heftig, deutlich, endgültig. Und ich kann auch über meine Rosen kein Netz legen, das irgendwie die Raupen abhalten würde. Ich muss die absammeln und ich muss sie zertreten. Ich habe keine andere Chance. Ich meine, die, die vielleicht keinen Garten haben, können das nicht nachvollziehen, aber die, die einen Garten haben, die haben es auch ausprobiert. Sobald ich eins von diesen Viechern entdecke, muss ich es töten. Und das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich kann den Salat nicht wachsen lassen. Das muss Gott machen. So wenig, wie ich mein geistliches Leben wachsen lassen kann. Ich kann nicht an dem Salat ziehen, dass er länger wird und größer wird oder ihn anpusten oder sonst irgendwas. Da gibt es nichts, was ich machen kann. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann das, was es kaputt macht, das kann ich raustun und umbringen. Und so ist es mit meinem geistlichen Leben. Ich kann mein geistliches Leben nicht irgendwie zum Wachstum anfeuern. Aber ich kann das, was das geistliche Leben in mir kaputt macht, das kann ich rauswerfen. Und sobald ich so eine Sünde in mir erkenne, dann muss ich die umbringen. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, schreibt der Paulus. Ich muss diese Sünde ans Kreuz bringen. Und das heißt, erstens, ich muss sie bekennen. Ich muss sagen, so bin ich. Ohne Beschönigung und ohne Entschuldigung. Und ich muss sagen, dass ich so bin, das ist Sünde. Es ist nicht irgendwie ein bisschen ungeschickt, kleinere Charakterschwäche, sondern es ist Sünde. Zweitens muss ich Buße tun. Buße heißt zu sagen, ich will so nicht bleiben. Und ich setze die ganze Kraft meines Willens ein, um mich davon abzuwenden, dem den Rücken zuzudrehen, zu sagen, ich will diese Haltung in meinem Leben nicht dulden. Ich kann diese Haltung mit meinem Willen nicht besiegen. Das muss Gott machen. Aber ich kann mich mit meinem Willen von dieser Haltung abwenden. Ich kann sagen, ich beherberge sie nicht, ich streichle sie nicht, ich pflege sie nicht, ich entschuldige sie nicht. Ich sage, ich will sie nicht haben, diese Haltung. Und dann muss ich drittens um den Heiligen Geist bitten. Muss beten, Herr, verändere du mein Herz. Ich bin neidisch, das ist Sünde. Ich will es in meinem Leben nicht dulden, diesen Neid. Herr, verändere du mein Herz. Ich selbst kann das neue Leben in mir nicht hervorbringen. Jesus, das musst du machen. Aber ich will es haben, das neue Leben, und ich will dieses alte, was das neue Leben kaputt macht, in meinem Leben nicht dulden. Und mit diesem Sünde bekennen muss ich energisch und radikal sein. Ich werde eine Sünde in meinem Leben nicht los, indem ich mit ihr halbherzig umgehe. Ich muss sagen, ich sehe, das macht mein geistliches Leben kaputt, ich will es nicht, Jesus, bitte rette mich. Und das macht Jesus, er verändert unser Herz. Es ist ein Prozess, der, denke ich, unser Leben lang dauern wird. Aber er tut's und er tut's. Er lässt das neue geistliche Leben in uns wachsen. Er lässt die Früchte des Geistes in uns wachsen. Wenn ich ihm konsequent alle Raupen und Schnecken bringe, damit er sie tötet, dann wächst in mir Liebe, schreibt der Paulus. Eine Haltung, wo nicht mehr ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe, wo ich mich verschenken kann, weil Gott mir alles schenkt, was ich brauche. Und ich kann mich verschenken, ohne vom anderen zurückzuerwarten. Dann wächst in meinem Leben Freude. Eine Freude an dem, was ich habe, was Gott mir geschenkt hat. Eine Dankbarkeit über seine Gnade, über seine Bewahrung, über seine Führung, trotz einiger Schwierigkeiten. Dann wächst in meinem Leben Friede. Friede zwischen mir und meinen Freunden, weil ich meinen Freunden jetzt neidlos gönnen kann, was sie haben. Dann wächst in meinem Leben Geduld. Geduld mit Gottes Weg und seinem Plan mit mir. Vertrauen, dass er es gut meint, auch wenn es mir schlecht geht. Dann wächst in meinem Leben Freundlichkeit. Freundlichkeit ist eine Höflichkeit, eine Achtung dem anderen gegenüber, ein Interesse am anderen, eine Wertschätzung, die ich auch ausdrücken kann, indem ich Komplimente mache. Es wächst in meinem Leben Güte, wenn ich Gutes für den anderen will, ihm von Herzen Glück wünsche und Erfolg. Es wächst in meinem Leben Treue, dann ist mein Verhalten nicht mehr stimmungsabhängig. Dann bin ich höflich und rücksichtsvoll, auch wenn ich selber gerade durchhänge oder genervt bin. Es wächst in meinem Leben Sanftmut. Ich habe neulich in einem geistlichen Büchlein gelesen, sage die Dinge, die du sagen musst, aber nicht die, die du sagen möchtest. Manchmal muss man dem anderen auch eine Grenze setzen. Wenn ich das ihm sage, weil es mein Auftrag von Gott ist, dann kann ich das in Sanftmut sagen. Wenn ich dem anderen meine Meinung sage, weil ich sie ihm sagen möchte, ist es meistens keine Sanftmut. Und es wächst in meinem Leben Keuschheit. Ich missbrauche andere nicht für meine Zwecke. Ich brauche sie nicht zu meiner Bestätigung. Ich brauche sie nicht zu meiner Auferbauung. Dass all diese Früchte wachsen, das kann nur Gott selber bewirken. Das, was ich tun muss, ist, ich muss diese Schädlinge in meinem Garten töten, damit die frischen Pflanzen nicht gleich wieder aufgefressen werden.